Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Filmrausch, dem Film- und Serienpodcast der NBZ mit Flo.
Hi.
Und mir, Lisa. Dieser Podcast ist für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. In jeder Folge besprechen wir Filme, manchmal auch Serien, zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sind die Schwerpunkte thematisch und persönlich gesetzt oder an aktuelle Anlässe geknüpft. In der ein oder anderen Folge haben wir auch Gäste bei uns.
Liebe Lisa, was haben Filme wie Einer flog übers Kuckucksnest, Die Verurteilten und Fight Club gemeinsam?
Das sind alles Meilensteine der Filmgeschichte?
Ja, das auch, aber ich will auf was anderes hinaus.
Hilf mir auf die Sprünge, bitte.
Ja, also vielen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber es handelt sich bei allen dreien um Literaturverfilmungen. Und erstaunlich viele Klassiker des Kinos haben wir nicht nur den großen Regisseuren und Drehbuchschreibern zu verdanken, sondern vor allen Dingen den begnadeten Schriftstellern, die diese Stoffe und Visionen oft schon Jahre vorher zu Papier gebracht haben. Und seit seiner Geburtsstunde wurde das Kino maßgeblich von Romanen inspiriert und befruchtet. Deswegen wollen wir in dieser Ausgabe über Buchverfilmung sprechen. Literarische Werke, die es auf die Filmleinwand geschafft haben. Dabei erwähnen wir nicht nur Höhepunkte, sondern auch Tiefpunkte. Filme, die ihrer Vorlage leider ganz und gar nicht gerecht wurden und vielleicht sogar gefloppt sind. Was macht eine gute Buchverfilmung aus und woran scheitert es oft? Diese und mehr Fragen wollen wir unter anderem besprechen. Am Ende der Folge gibt es auch wieder einen Serientipp von Lisa. Seid gespannt!
Und dieses Mal haben wir auch wieder einen Gast an unserer Seite. Bis vor kurzem war sie noch eine unserer eifrigen Auszubildenden. Nun baut und gestaltet sie die Seiten für die NBZ-Printausgaben. Nebenbei ist sie auch ein großer Filmfan und saugt Serien wie einen Schwamm auf. Manchmal auch 20 Folgen in einer Nacht. Herzlich willkommen, Ellen Stangl.
Hi. Ja, zu meiner Vorstellung ist eigentlich alles gesagt, außer dass man vielleicht anmerken muss, dass die Folgen dann auch nur 25 Minuten und nicht 45 Minuten lang sind. Das wäre dann doch ein bisschen viel.
Ja, ich glaube, dann würdest du gar nicht mehr zum Schlafen kommen.
Nee, dann wäre ich wohl sehr müde auf der Arbeit.
Was wir noch nicht erwähnt haben, Ellen, ist, dass du auch gerne mal ein Buch liest. Wie oft liest du denn und was für Bücher liest du?
Ich lese so ungefähr einmal im Monat ein Buch, wenn ich mich dann entschieden habe. Und das geht meistens in die Richtung Fantasy, manchmal auch so ein bisschen Romance oder auch Coming of Age, aber alles im Romanbereich.
Also ich lese eher selten, dafür höre ich viele Hörbücher, mindestens eins im Monat. Und auch da bleibe ich meinem Genre treu und höre überwiegend Krimis und Thriller.
Hast du denn beim Lesen oft selbst schon so einen Film vor Augen, wenn du so ein Buch liest oder so ein Hörbuch dir anhörst, dass in deinem Kopf sozusagen schon diese Bilder entstehen, wie in so einem Film?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein kompletter Film ist, eher so einzelne Szenen. Und die sind dann auch nicht so deutlich in meiner Vorstellung. Meistens verschwinden diese eigenen Bilder, nachdem ich dann die Verfilmung gesehen habe auch. Einzelne Szenen, die bleiben manchmal aber auch.
Also ich habe das genauso wie du tatsächlich, Lisa. Wenn ich Bücher oder auch Hörbücher, die höre ich tatsächlich auch nebenbei immer mal gerne über Audible, da habe ich immer so ein paar Szenen im Kopf. Manche bleiben, manche verschwinden schnell. Allerdings habe ich das nochmal, wenn ich Bücher lese, wo ich vorher den Film geschaut hatte tatsächlich, also dann mal andersrum, dann habe ich keine Bilder mehr im Kopf, weil ich dann nur noch Filmsequenzen habe und die versuche ich dann auszublenden während des Lesens.
Was mich interessieren würde, Ellen, angenommen, du hast so ein Buch, das du total gerne gelesen hast und das du zu deinen Lieblingsbüchern zählst und dann hörst du aber, dass es zu einer Film oder zu einer Serie verarbeitet wird. Was sind denn da so deine ersten Gedanken? Ist das vor allen Dingen die Vorfreude, die Neugier, was daraus gemacht wird aus diesem Stoff oder ist es eher die Sorge, dass es dem Buch nicht gerecht wird und dass du total enttäuscht sein würdest? Oder vielleicht kann man als Zusatzfrage noch stellen, würdest du dir das überhaupt angucken? Oder würdest du sagen, die Magie des Buches verfliegt, wenn ich das jetzt irgendwie als Film oder Serie sehen muss oder sehen würde?
Ja, also ich gehe mit beiden Gefühlen ran. Ich bin optimistisch, dass ein Buch, was ich sehr gerne mag, verfilmt wird, habe aber auch eine kleine Grundangst, weil natürlich viel schief gehen kann, wenn man ein Buch verfilmt. Grundsätzlich versuche ich trotzdem, mich immer zu freuen und schaue dann erstmal, welches Studio verfilmt das Buch. Mhm. Weil da gibt es ja auch nochmal immer diese Unterschiedlichkeiten. Zum Beispiel HBO ist in der Lage, deutlich mehr original zu verfilmen, weil die sich mehr leisten können, einfach in dem, was sie zeigen. Und wenn ich sowas dann sehe, dann bin ich schon mal ein bisschen optimistischer gestimmt und freue mich auch weiter darauf.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch, dass natürlich auch die Leute, die dahinter stehen, hinter diesem Projekt, dass es eine ganz große Rolle spielt.
Was meinst du mit sich leisten können?
Ich meine einfach so, HBO zeigt deutlich brutalere Sachen. Ah, okay. Zum Beispiel George R. R. Martin damals hatte gesagt, wenn meine Bücher jemals verfilmt werden sollten, dann nur von HBO, weil ich weiß, die setzen um, was ich im Kopf habe. Und das macht HBO immer weiter irgendwie. Die richten sich nicht nach dem Normpublikum, sondern sagen, wir machen eine Serie so, wie sie sein soll.
Die haben auch Sex and the City gemacht, ne?
Genau. Und da von denen ist ja auch das Harry Potter Reboot geplant, aber das ist nochmal eine andere Sache tatsächlich.
HBO Max ist das dann, oder?
Ja.
Ich habe tatsächlich das so verstanden, dass es um das Finanzielle geht, aber du meinst tatsächlich eher, dass es darum geht, was für eine Reputation die haben, was für einen Ruf die haben und was die Leute auch mit dem Studio in Verbindung bringen.
Ganz genau.
Ja. Wie ist es bei dir, Lisa?
Ja, ich bin immer sehr gespannt, wenn ein jeweiliges Buch, was ich gelesen habe, was ich kenne, umgesetzt wird. Bei einigen Büchern habe ich mir in der Vergangenheit schon oder beim Hören, Lesen gedacht, ach, das wäre auf jeden Fall auch was für einen Film. Oder bei einigen Szenen so, ach, das würde ich jetzt gerne in einem Film sehen. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen würden in einem Film. So. Aber klar, auch immer ein bisschen die Angst, das könnte auch ein Flop werden.
Ja, verstehe. Und würdest du eine Buchadaption lieber als Film oder als Serie bevorzugen? Oder kommt es halt auch auf das Buch drauf an?
Ja, es kommt drauf an. Die Geschichte ist da entscheidend, würde ich sagen. Also gibt die Geschichte eine Serie her. Pretty Little Liars, das werden vermutlich viele kennen. Das ist ja eine Buchreihe mit 10 Bänden und daraus wurde dann eine Serie mit 7 Staffeln. Ich glaube, das alles in einen Film zu verpacken oder auch in 3 Filme wäre vielleicht schwierig geworden. Hm. Ja, das war ja auch alles sehr erfolgreich. Bei den Büchern weiß ich es nicht, aber bei der Serie, die habe ich übrigens schon 2-mal gesehen. Die Bücher kenne ich nicht. Ob die Adaption da gelungen ist, kann ich also nicht sagen, aber die Serie ist auf jeden Fall richtig gut.
Ich habe da auf jeden Fall dieselbe Meinung wie du. Es kommt auf jeden Fall auf das Buch drauf an. Also gibt es genug Nebenstories sozusagen, die nochmal komplett komplexer werden, wo es genug Charakterentwicklung gibt, dass es auch über Längeres spannend bleibt. Dann würde ich immer mir wünschen, dass eine Serie daraus entsteht. Aber es gibt natürlich auch diesen Fall Harry Potter. Wir sind alle mit den Harry Potter Filmen und Büchern aufgewachsen. Im Nachhinein gebe ich zu, es hätte auch auf jeden Fall eine Serie werden können. Aber ich bin so glücklich mit den Filmen, da braucht nichts anderes passieren. Also es ist immer auch eine Sache der Studios, was sie dann doch rausholen nochmal aus dem Buch.
Und wie sie das auch mit Spannungsbogen hinbekommen, weil so eine Staffel muss dann auch mit einem Cliffhanger enden. Dann muss halt auch dann genug in der Buchvorlage an Potenzial vorhanden sein, um diese Cliffhanger immer wieder herzustellen. Gerade Serienfolgen. Da läuft ja immer darauf hinaus, dass du irgendwie diesen Spannungsbogen für die nächste Folge erzeugen musst. Da sind Filme ja ganz anders aufgebaut von der Struktur, würde ich mal behaupten. Lisa, was ist dir denn am wichtigsten bei so einer Adaption, also ganz allgemein gefragt? Worauf muss ein Filmstudio oder ein Serienstudio meinetwegen achten, damit sowas überhaupt erfolgsversprechend sein kann?
Also ich verstehe unter einer Literaturverfilmung in erster Linie, dass sich der Film oder die Serie dann auch ziemlich genau an den Inhalt vom Buch hält. Dennoch steht der Adaption eine kleine künstlerische Freiheit zu, würde ich sagen, oder muss sie sogar haben. Ein Buch kann nicht 1:1 in einen Film umgesetzt werden, einfach weil bestimmte Szenen dann besser funktionieren. Schließlich müssen Filme mit Bildern und Dialogen alles erklären können, was ein Erzähler in einem Buch sagen würde. Und der Film sollte die gleichen Emotionen bei mir auslösen wie das Buch. Also egal, ob jetzt Freude, Trauer oder Ergriffenheit, aber so die Grundstimmung, die ein Buch bei mir ausgelöst hat, das sollte auch der Film können.
Bei mir ist für Adaption auf jeden Fall wichtig, auch dass die Kerngeschichte des Buches wiedergegeben wird. So diese Nebengeschichten, wenn sie nicht Charakter beeinflussen für die Entwicklung des weiteren Buches sind, dann können die auch mal gerne wegfallen, sonst wird der Film ja auch einfach zu lang. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, dass die Schauspieler gut gecastet sind, weil viele Bücher arbeiten ja mit detaillierten Beschreibungen der Protagonisten und Antagonisten. Und wenn das für mich nicht richtig stimmt, weil ich mir dann ja beim Lesen schon so ein kleines Bild in meinem Kopf gemacht habe, dann bin ich immer ein bisschen unzufrieden. Und das ist etwas, was ich finde, dass Studios meistens dann vermeiden sollten.
Ja, da gibt es ja mittlerweile viele Studios, die es dann nicht mehr genau nehmen mit der Buchvorlage, was es auch das Erscheinungsbild der Charaktere angeht. Ich glaube, das wurde ja auch viel diskutiert, sei es jetzt Ariel oder ähnliche. Ich glaube, dazu hast du ja auch eine Meinung. Aber kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, jetzt mal andersrum gefragt, Lisa. Was sind denn die größten Sünden, die so ein Filmstudio bei einer Adaption begehen kann?
Ja, also das ist jetzt nur meine ganz persönliche Sünde. Also auch wenn ich während der Recherche noch einmal besser verstanden habe, warum das Ergebnis einer Literaturverfilmung anders sein muss als das Buch, vergesse ich einfach nicht, wie enttäuscht ich nach der Verfilmung von Tintenherz war. Die Trilogie von Cornelia Funkes Büchern Tintenherz, Tintenblut und Tintentod habe ich teils gelesen und teils gehört und war total begeistert. Ich habe mich auch super auf den Film gefreut, aber dann wurde das komplette Ende geändert, damit es ein Happy End gibt. Und im Buch ist das halt nicht so, weil es dann ja im zweiten Buch weitergeht. Einen zweiten Film sollte es auch geben, der wurde dann aber gestrichen, weil die Kritiken zum ersten Film nicht wie erwartet ausgefallen sind. Ja, Cornelia Funke, die war dennoch zufrieden mit der Adaption. Sie hat selbst an der Produktion mitgewirkt und das hat dann auch nochmal so ein bisschen meinen Blick verändert. Ich glaube an sich, auch mit dem abgeänderten Ende, kann ich auch nachvollziehen, dass es ein Happy End haben soll. Und es war trotzdem ein schöner, runder Film. Ja, hat einfach funktioniert. Mich persönlich hat es aber trotzdem einfach enttäuscht. Ich fand es damals einfach blöd.
Also nur weil sozusagen die Buchvorlage nicht eingehalten wurde, sondern was verändert wurde, heißt es ja nicht, dass der Film als solchen keinen Wert hat. Ja.
Also mich hat diese inhaltliche Abweichung so gestört und aufgeregt, dass ich darüber hinaus den Film eigentlich total vergessen habe. Also für sich gesehen kann ich den Film gar nicht so gut beurteilen. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal geguckt. Also es ist schon ein bisschen länger her. Der Plot ist einfach unglaublich gut und rein optisch wurde das alles super umgesetzt und auch mit den Schauspielern. Cornelia Funke hatte ja schon beim Schreiben den Brendan Fraser im Kopf und auch nur mit ihm durfte dieser Film so gedreht werden, ja. Weil die hatten, glaube ich, noch Colin Farrell und Brad Pitt. Nee, ich glaube schon. Ich meine, die beiden hatte die Produktionsfirma, das Filmstudio auch noch im Kopf, aber sie hat gesagt, nein, Brendan oder keinen. Und genau.
Ja, aber ich glaube, es würde mich auch stören. Gerade das Ende, ich meine, das ist ja irgendwie so das Sahnehäubchen auf der Torte. Man fiebert ja auch während des Films dann darauf hin, wie machen die das am Ende, wie setzen die es um und dann wird es komplett über den Haufen geworfen, komplett verändert und du erkennst dein Buch eigentlich dahinter gar nicht mehr wieder, ne?
Genau, ich denke auch, dass es das Problem ist. Aber ich muss auch sagen, deinen Punkt bei Tintenherz verstehe ich absolut. Ich hatte damals auch das Hörbuch davon gehört und habe mich auch sehr gewundert, als ich den Film dann gesehen hatte. Da war man wirklich einfach enttäuscht, weil es war natürlich ein ganz anderes Alternativende einfach, mit dem man sich vorher noch gar nicht angefreundet hatte.
Genau. Ja, da muss man unterscheiden. Technisch gesehen ist es halt nicht falsch oder keine Sünde in dem Sinne für ja, den Fan, dann aber schon. Also für mich in dem Moment.
Ja. Eure grundlegende Haltung zu dem Thema Literaturverfilmung habt ihr auf jeden Fall klar gemacht. Für dich, Lisa, ist es halt wichtig auch wirklich, dass diese Stimmung rübergebracht wird, dass die gleiche Atmosphäre erzeugt wird. Und bei dir, Ellen, ist es vor allen Dingen auch die Charakterschreibung, dass die Charaktere gut rüber transportiert werden in das andere Medium. Aber jetzt wollen wir vielleicht mal konkreter werden und die Theorie mit Inhalt füllen. Du, Ellen, als unser Gast heute, hast dir jeweils ein gutes und ein schlechtes Beispiel für eine Literaturverfilmung oder Serie überlegt und möchtest die jetzt vorstellen.
Genau, als schlechtes Beispiel bin ich bei Harry Potter Teil 4 hängen geblieben und möchte gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist, sondern dass ich finde, wenn man das Buch gelesen hat, werden viele wichtige Szenen rausgeschnitten, die charakterbildend auch für weitere Filme sind, wo man nochmal viele Entwicklungen sieht und auch Informationen sozusagen zugetragen bekommt, die im Film als selbstverständlich von Anfang an rüberkamen. Da geht es mir speziell um Hagrid, den wir natürlich alle kennen und lieben und die Journalistin Rita Kim Korn, die immer ein wenig negative Artikel im Tagespropheten schreibt. Und natürlich Rita Kim Korns besondere Fähigkeit, die in den Film komplett außer Acht gelassen wurde. Wer Harry Potter gut kennt, weiß, dass es Animagi gibt, also Zauberer, die sich in Tiere verwandeln können. Rita Kim Korn gehört dazu, für die, die das noch nicht wissen. Sie kann sich in einen kleinen grünen Käfer verwandeln und lauscht somit immer Gespräche ab, die sie dann in Geschichten schreibt. Das ist natürlich ein wenig verwerflich und ist auch verletzt die Privatsphäre, wenn man das mal so sagen kann.
Das möchte ich auch gerne können.
Richtig gut für eine Journalistin.
Interessant. Ja. Und genau, Rita Kim Korn ist dazu auch noch ein illegaler Animagi. Das heißt, sie steht nicht einmal auf der vom Ministerium geführten Liste. Das ist aber auch noch mal eine andere Sache. Auf dem Weihnachtsball hat Rita Kim Korn ein Gespräch zwischen Hagrid und seiner Dame, Madame Maxine, abgehört, wo Hagrid gesteht, dass er ein Halbriese ist, was, wenn man die Filme schaut, natürlich etwas ist, was man die ganze Zeit vermutet, weil wir auch in einer Zaubererwelt leben. Allerdings ist es im Universum von Harry Potter so, dass Halbriesen doch nicht so in der Zauberergesellschaft geachtet werden, weil sie auf ihre aggressiven Eltern, die Riesen sind, abgewertet werden und immer gemieden werden. Und Rita Kim Korn hat diese Geschichte über Hagrid veröffentlicht, diese Information, und ihm erstmal das Leben richtig zur Hölle gemacht, bis Hagrid auch erstmal aus Hogwarts gegangen ist, bis zum fünften Teil. Was natürlich in den Büchern gar nicht zu sehen war, da war Hagrid bis zum Ende da. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz falsches Storybild. Auch wie Hermine mit der ganzen Sache umgeht, also eine unserer wirklichen Protagonisten. Hermine ist irgendwann so genervt von Rita Kim Korn und kommt ihr auf die Schliche und sperrt sie in ein verzaubertes Glas, als sie noch als Käfer verwandelt ist und lässt sie 3 Monate nicht raus. Also ich finde, das ist auch ein Bild von Hermine, das wir aus dem Film gar nicht kennen. Da ist sie dieses gute, liebe Mädchen, was auch immer wirklich alle Regeln einhält, außer da kommt mal eine Umbridge daher, die wirklich mal auch einen Arschtritt gebrauchen könnte. Aber in den Büchern ist Hermine da nochmal ganz anders unterwegs und kidnappt auch einfach mal eine Journalistin, die scheinbar nicht vermisst wird, erpresst sie. und lässt sie dann wieder frei. Immerhin wurde sie freigelassen, aber das sind halt so Dinge, die hätte ich auch gerne irgendwo im Film zumindest gesehen. Vielleicht die Fähigkeit von Rita Kim Korn, aber auch Hagrids Problematik mit dem Thema, ein Halbriese zu sein und was da auf ihn zukam, weil das Harry, Ron und Hermine doch alle geprägt hat, wie sie auch nochmal die Zaubergemeinschaft wahrnehmen und auch Hermines späteren Weg dann erklärt, den sie noch einschlägt, was zum Beispiel auch die Rettung der Hauselfen und so weiter betrifft.
Ja, die Sache mit Hagrids Herkunft ist ja interessant, weil es zum Thema passt, dass J.K. Rowling in Harry Potter sehr prominent und metaphorisch behandelt. Und zwar den Rassismus. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei Draco Malfoy, dem Erzfeind von Harry Potter, der andere Mitschüler teilweise als Schlammblut oder Schlammblüter bezeichnet, weil sie keine reinrassigen Zauberer sind, also nicht aus einer reinen Zauberfamilie stammen. Und interessant, dass Hagrid sozusagen wegen seiner Herkunft ebenfalls diffamiert und Opfer einer Agenda wurde. Das habe ich so halt auch noch nicht gewusst, weil als ich mich habe begeistern lassen von Harry Potter, es war zu einer Zeit, wo ich sehr lesefaul war. Deswegen bin ich eher durch die Filme zu Harry Potter gekommen und weniger durch die Bücher. Und ja, trotz deiner Kritik sagtest du ja vorhin, dass du die Harry Potter Filme auf keinen Fall missen möchtest. Wahrscheinlich, weil sie ein Teil deiner Kindheit sind, oder?
Ganz genau. Also das ist natürlich etwas, was einen irgendwie von klein auf begleitet hat. Bei mir war das so, ich musste das Buch lesen und habe dann den Film geschaut. Und so ist man natürlich von Buch zu Film, hat aber beides sehr genossen, weil beides für sich auch stehen kann. Das Buch ist umfassender, man erfährt mehr. Aber allein die Musik in den Filmen, die Bilder, die wir gezeigt bekommen und wirklich über die Jahre die drei Hauptdarsteller und natürlich auch alle anderen älter werden zu sehen. Das ist etwas, wir sind selber mit Harry Potter aufgewachsen und deswegen würde ich niemals behaupten, dass ein Film davon schlecht ist, weil er doch schon die Kindheit darstellt, aber auch das Älterwerden.
Also ist sozusagen Harry Potter in dem Sinne jetzt kein schlechtes Beispiel für eine Buchverfilmung, aber es hat Fehler gemacht.
Genau, Fehler, die man nicht gemerkt hat, wenn man es nicht gelesen hat.
Ja.
Aber man hat es schon vermisst, wenn man es wusste. Trotzdem hat es funktioniert.
Okay. Jetzt andersrum gedacht, du hast dir sicherlich ja auch ein gutes Beispiel ausgesucht, wo wirklich fast alles sehr gut funktioniert hat. Und das wirst du uns jetzt erzählen, was du dir ausgewählt hast.
Ganz genau. Da habe ich mir Game of Thrones ausgesucht. Mit dem Anmerk, bis zur 5., 6. Staffel war es sehr gut. Da war es dann natürlich aber auch einfach das Regisseursproblem, dass die zwei einfach in andere Richtung einschlagen wollten, keine Lust mehr hatten und die Serie verhunzt haben. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die letzten Staffeln noch keine Buchvorlage haben.
Ja.
Deswegen passt es immer noch zu meinem guten Beispiel, denn ich finde, für die Serienschauer wurde Game of Thrones perfekt adaptiert. Sie haben es ein wenig allgemeinverträglicher gemacht. Zum Beispiel ist Daenerys Targaryen im ersten Band erst 13 Jahre alt, als sie verheiratet wird an Khal Drogo. Das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt im Fernsehen sehen möchte. Von daher ist das eine Entscheidung der Showwriter, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann und auch gut finde. Dazu kommt dann auch noch, die Optik der Targaryens ist leicht verändert. Daenerys hat zum Beispiel keine lila Augen, aber auch das ist etwas, wenn man es nicht weiß, vermisst man es nicht. Auch die beständige Feuerfestigkeit, die Daenerys immer wieder in der Show aufweist, ist zwar in den Büchern nicht so, sie funktioniert für die Serie aber wunderbar. Die ganze Storyline ist sehr gut aufgeschrieben. Durch die Altersveränderung ist das noch ein wenig authentischer, als wenn ein 14-jähriger Jon Schnee oben auf der Mauer steht und dann runterläuft, und um ein paar weiße Wanderer irgendwie zu bekämpfen. Das ist natürlich nicht so greifbar, als wenn, wie sie jetzt das Alter verändert haben. Also es gibt viele Aspekte in Game of Thrones, die sie reingebracht haben, und da muss man natürlich auch sagen, es gibt so viele Nebengeschichten in Game of Thrones. Und sie haben es wirklich geschafft, die guten und wichtigen immer in der Serie zu zeigen. Und man hat von allem immer genug mitbekommen und erlebt und gelernt. Und das muss ich da wirklich an Game of Thrones in den ersten Staffeln loben.
Das spricht natürlich auch für die Serie als Format von Verfilmung sozusagen, von Buchverfilmung, weil so eine Serie natürlich es einfacher hat, diese ganzen Nebenhandlungen auch ausreichend Raum zu verleihen.
Ganz genau.
Und das hat Game of Thrones nach deiner Ansicht ja auch gut geschafft.
Das möchte ich auf jeden Fall so sagen. Also Game of Thrones hatte natürlich auch durch die Bücher, die sehr, sehr dick und sehr viel Inhalt auch haben, konnte man natürlich in der Serie auch genug ausreizen. Also sie haben ein riesiges Potenzial. George R. R. Martin hat eine riesige, riesige Welt geschaffen, in der alles möglich ist und er auch fast für alles einen Namen hat. Und ich meine, er hat sogar eine neue Sprache erfunden.
Ja.
Das haben auch schon andere sehr, sehr gute Autoren gemacht.
Und ja, das Tolkien hat das gemacht, glaube ich.
Genau, damals. Tolkien, aber auch zum Beispiel J.K. Rowling mit der Parsel-Sprache.
Oh ja.
Also das darf man nicht vergessen. Es gibt immer gute Autoren und sowas ist auch immer so ein kleines Anzeichen, dass sie wirklich auch in dieser Welt gelebt haben in ihrem Kopf. Und mit so viel gutem Potenzial wurde diese Serie natürlich dann auch etwas.
Weißt du, ob die Parsel-Sprache so eine richtig systematische Sprache ist? Weil Tolkien hat ja seine Sprache als Linguist, also war Linguist. Und er hat wirklich nach linguistischen, grammatischen Vorgaben wirklich so eine Sprache aufgebaut. Wirklich mit einem reichen Wortschatz und mit ganz vielen Regeln und Unregelmäßigkeiten, wie man halt so eine Sprache entwickeln würde. Weißt du, ob Hassel auch so eine richtige Sprache ist oder ob die nur für das Buch dann einige Sätze sozusagen erfunden haben, um es wie eine Sprache wirken zu lassen.
Sagen wir mal so, also es wurden am Anfang ein paar Sätze erfunden, aber daraus wurden dann Wortlaute und Aussprachen wieder aufgegriffen und sozusagen dann nochmal neu umgestellt in den Momenten, als es weiterging. Also am Anfang kriegen wir ja nicht viel von der Parsel-Sprache mit, erst ab Teil 2, wo Harry dann auch erfährt, dass er vielleicht der potenzielle Erbe Slytherins ist, was sich ja, Achtung Spoiler, als falsch entpuppt. Und später kommt die Parsel-Sprache öfter zum Vorschein, als man dann auch Lord Voldemorts Familie beleuchtet, was auch in den Film tatsächlich leider weggelassen wurde. Die sprechen nämlich die ganze Zeit Parsel und da gibt es mehrere Dialoge, wo dann halt wirklich auf dieser zischenden Schlangensprache geredet wird. Und das ist dann auch nochmal ein anderer Einblick so in diese Welt.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für deine zwei Beispiele.
Sehr gerne.
Wie viele Freiheiten darf sich denn so ein Filmstudio nehmen, Lisa, deiner Meinung nach? Also ist es vielleicht, wenn zu viele Veränderungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel bei Tintenherz mit dem Ende, nicht auch irgendwie respektlos der Vorlage gegenüber? Oder wie siehst du das mit Veränderungen? Wie kritisch betrachtest du das, wenn Dinge verändert werden? Was darf verändert werden?
Also respektlos, glaube, würde ich sagen, es ist nur, wenn es dem Autor nicht gefällt. Ich weiß nicht, wie da die juristische Situation ist mit dem Abtreten der Rechte vom Buch, wenn ihr da was wisst. Also ich weiß nicht, ob der Autor immer zustimmen muss, wenn jetzt...
Es ist halt auch die Frage, glaube ich, wie es vermarktet wird. Wird es wirklich als Buchadaption vermarktet oder sagt man schon vor im Feld?
Erstmal als ausgelernte Medienkauffrau habe ich mich natürlich da ein bisschen mit beschäftigen müssen und natürlich auch ein wenig freiwillig. Das ist so, dass es erstmal zwischen dem Autoren und dem Verlag natürlich ein Vertrag entsteht, wenn das Buch dort erstmal gekauft wird. Und alles, was in diesem Vertrag nicht verschriftlich wird, bleibt an Rechten bei dem Autor. Das heißt zum Beispiel, wenn der Verlag sagt, wir finden dein Buch interessant, wir möchten, dass du 3 Bücher rausbringst und setzen darauf einen Vertrag aus, dann hat der Verlag die Rechte an den 3 Büchern. Und potenziellen Fortsetzungen. Beim Autor bleibt der komplette Rest. Das heißt, der Autor kann selber nochmal handhaben mit den Filmrechten, Merchandise-Rechten und so weiter. Und dann kann natürlich der Autor entweder sagen, die trete ich auch nochmal an ein Studio ab. Da ist dann natürlich aber auch nochmal die Verhandlungsbasis damit. Ich möchte beim Casting mitentscheiden, wie das zum Beispiel J.K. Rowling getan hat oder Cornelia Funke mit Brandon Fraser. Also Autoren können eingreifen, wenn sie am Anfang schlau genug sind, die Rechte vorzubehalten.
Alles klar.
Ja.
Ja gut, dann dürfen ja in dem Sinne auch gar keine Filme produziert werden, wenn das alles abgesprochen sein muss, wo dann am Ende der Autor sagt, okay, das ist alles Mist.
Es sei denn natürlich, man hatte vorher mit dem Verlag verhandelt, dass man auch die Filmrechte überschreibt. Dann ist das komplett in der Hand des Verlages und dann hat der Autor auch leise zu sein.
Ja gut, ja, alles klar. Ja, also deswegen das Wort respektlos finde ich da ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, wenn so der Schwerpunkt sich in eine ganz falsche Richtung verschiebt, beispielsweise, wenn jetzt aus einer brillanten Liebesgeschichte eher ein schnöder Porno wird, ja, der Autor oder irgendwie dann auch die Fans enttäuscht sind, das würde ich so in die Richtung respektlos beschreiben. Und dann ist ja auch einfach der Wechsel in ein anderes Medium nicht gelungen. Bücher und Filme haben unterschiedliche Möglichkeiten und Grenzen. Das eine Medium in das andere zu transportieren, das ist der Schlüssel. Deshalb werden einige Elemente wie einzelne Handlungen und Figuren verändert, auf eine neue Art und Weise dargestellt oder gar nicht erst umgesetzt. Das hattest du ja aber auch vereinzelt schon gesagt, Ellen. In der Regel übernimmt eine Literaturverfilmung wichtige, jedoch nicht alle Elemente des literarischen Vorbilds. So werden in den Filmen zum Buch oft Figuren weggelassen, die für die wesentliche Handlung keine entscheidende Rolle spielen. Da habe ich ein Beispiel gefunden, auch Harry Potter, der Poltergeist der Zauberschule Peeves oder auch der zweitälteste Weasley-Bruder Charlie dürfte jenen, die nur die Filme gesehen haben, unbekannt sein. Er erscheint in den Verfilmungen nur ein einziges Mal und zwar unscheinbar auf einem Ägyptenfoto der Weasley-Familie. Hat den Film jetzt ja aber keinen Abbruch getan, dass die
Genau, er wurde nur ein, zwei Mal erwähnt, weil zum Beispiel im ersten Teil hatte Hagrid ja seinen kleinen Babydrachen Norbert. Und Norbert wurde zu Charlie nach Rumänien geschickt, weil er dort Drachen betreut.
Ach ja, genau.
Und Charlie hat auch die Drachen für den Wettkampf in Teil 4 geliefert, wo sie das goldene Ei von den Drachen stibitzen müssen. Also in den Büchern taucht er öfter auf, aber tatsächlich, gebe ich dir recht, für die Filme hat er keine tragende Rolle. Da reicht auch eine namentliche Erwähnung.
Genau.
Natürlich kann man sich immer die kreative Freiheit nehmen, etwas zu verändern, aber ich finde, ab einem gewissen Grad dürfte sich der Film dann nicht mehr eine Buchverfilmung nennen, wenn er zu groß abweicht. Also es gibt natürlich immer auch zum Beispiel von Comics nochmal Filme, die aufgenommen wurden, wo auf einmal etwas ganz anderes passiert. Und das ist dann natürlich immer etwas sehr Enttäuschendes. Und dann geht man als Buch-, Comic-, Literatur-Fan da rein, hat natürlich zumindest die Erwartungshaltung, dass etwas davon zutrifft. Aber wenn am Ende des Tages dann nur die drei Charaktere dieselben Namen haben, aber sonst passieren ganz andere Dinge, dann ist das natürlich eine große Enttäuschung. Also ich finde Freiheiten in Ordnung, aber zu viel kann dann natürlich ein wenig, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt respektlos, aber sie sollten sich dann zumindest nicht mehr eine Buchverfilmung nennen.
Ja, das würde ich auch so sagen. Das ist dann irgendwie, bräuchte eine andere Bezeichnung.
Genau.
Ja. Kommt es denn vor, Lisa, oder ist es schon mal vorgekommen, dass du einen Film oder eine Serie besser fandest als das dazugehörige Buch, weil es vielleicht ganz bestimmte Veränderungen vorgenommen hat? Also jetzt mal andersrum gedacht, als man normalerweise denkt, dass ein Film das Buch verhunzt, sondern es kann ja auch vielleicht auch sein, dass der Buchstoff aufgewertet wird von einem Filmstudio.
Mir ist da jetzt gar nicht so viel eingefallen, aber als erstes Der Hobbit. Den habe ich mit 14 oder so gelesen und bei der Hälfte habe ich dann aufgegeben. Das war einfach nicht spannend für mich. Weiß nicht, wie ich das heute finden würde, aber ich vermute mal auch noch nicht so spannend. Und daraus sind ja drei gute Filme geworden. Und jetzt, wo ich weiß, wie viele Serien und Filme auf Büchern existieren, also ich habe mich da auch nochmal echt gewundert bei meiner Recherche, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich diese als Bücher finden würde. Ich liebe zum Beispiel Gossip Girl. Das ist ja die Erzählstimme der Serie. Durch ihren Klatschblock erfahren wir, also die Zuschauer, alles über eine Gruppe Jugendlicher auf der Upper East Side New Yorks. Und ich stelle mir das als Buch sehr cool vor. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal einen Blick in die Bücher werfen. Bei meinen Recherchen habe ich auch gelesen, dass viele Aspekte, also Themen wie Drogenmissbrauch und sexuelle Eskapaden, dass die einfach abgeschwächt wurden in der Serie. Da hattest du ja vorhin auch schon so ein Beispiel genannt mit der 13-Jährigen, die in Game of Thrones verheiratet werden sollen, dass man da einfach das Alter hochgesetzt hat. Genau. Das finde ich völlig in Ordnung, wenn man das macht. Also ich kann letztendlich die Frage gar nicht so beantworten, ob ich einen Film oder besser fand als ein Buch. Nee, das kann ich so nicht. Aber also dazu müsste ich noch einige Bücher lesen zu Serien und Filmen, die ich gesehen habe.
Aber ich glaube, das mit Hobbit ist gar kein schlechter Punkt. Ich habe den Hobbit nicht gelesen, aber ich glaube, dass Tolkien ja schon so einen Stil hatte, dass er sich manchmal sehr, sehr stark dann auch in die Details verloren hat und sehr, sehr viel in Beschreibungen sich verloren hat.
Ja, und so das kann dann für Landschaftsbeschreibung.
Genau, es kann für den Lesefluss ja manchmal durchaus hinderlich sein. Ich meine, vielleicht zu der Zeit noch nicht, aber vielleicht haben sich auch heutzutage parallel zu den Sehgewohnheiten auch so ein bisschen Lesegewohnheit verändert und man will dann vielleicht mehr Wendung, mehr Action oder mehr wieder zurück zum Wesentlichen. Aber damals war es vielleicht nicht so. Und ich glaube, das kann schon manchmal etwas nervig sein, wenn Autoren sich total in ihre eigene Welt verlieben, in die sie da irgendwie kreiert haben und das dann total ausschweifend versuchen, den Leser zu vermitteln, was sie sich dabei ausgedacht haben und dann irgendwie diesen roten Faden verlieren. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo Filme und Serien das Wesentliche einfach komprimierter darstellen können, ein bisschen mehr straffen können. Das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht, auch wenn ich jetzt selber kein konkretes Beispiel habe. Deswegen mache ich ja heute auch nur die Moderation in dieser Ausgabe. Aber ich glaube, da hast du schon einen richtigen Faden gedacht. Ellen, wir hatten ja vorhin über Harry Potter geredet. In einem Nebensatz hast du, glaube ich, anklingen lassen, dass HBO Max dazu eine Serie plant. Da frage ich mich halt, wie du dazu stehst, wenn bestimmte Stoffe mehrmals adaptiert werden. Also kann es nicht auch passieren, dass so ein Stoff zu Tode adaptiert wird oder zum Beispiel, dass dann Leute da auch schon mit bestimmten Gesichtern aus Filmen vertraut sind und wenn dann eine Serie dann plötzlich ganz neue Schauspieler castet für die gleichen Figuren, dass das dann nochmal eine Umstellung ist, die meisten gar nicht mitmachen wollen, wie jetzt im Fall von Harry Potter auch das Risiko besteht.
Auf jeden Fall. Also was du gerade angesprochen hast, geht mir schon die ganze Zeit durch den Kopf. Wir sind mit den Büchern aufgewachsen und mit den Filmen. Wir kennen Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Harry, Ron und Hermine. Und ich denke, das wird sich auch für viele nicht ändern. Ich persönlich freue mich nicht auf diese Serie, weil ich finde, ein Buch braucht eine gute Adaption und dabei kann es bleiben. Dann sind alle zufrieden. Es muss nicht nochmal neu gemacht werden. Dazu kann man auch sagen, die Effekte zum Beispiel in Harry Potter sind ja nicht einmal veraltet. Das heißt, die CGI und die Qualität ist immer noch super. Man kann es dem Film abkaufen, dass dort gezaubert wird. Und hier ist es natürlich auch nochmal so, das Harry Potter-Universum ist so riesig, HBO Max hätte sich auch einfach entscheiden können, einen anderen Aspekt aus dem Universum zu adaptieren und daraus vielleicht ein Spin-off und dann sozusagen ein Prequel oder ein Sequel zu gestalten. Ich möchte mal anmerken, dass Harrys Vater James Potter auch eine sehr interessante Zeit in Hogwarts hatte mit seinen Rumtreiberfreunden. Also davon kennen wir ja auch eigentlich alle, Peter Pettigrew, Sirius Black und auch Remus Lupin, der Werwolf. Was die damals in Hogwarts erlebt haben, wäre eine Serie wert. Das würde ich mir viel mehr wünschen, als nochmal dieselbe Geschichte vermittelt zu bekommen mit anderen Gesichtern, an die ich mich vermutlich sowieso niemals gewöhnen werde.
Stichwort Prequel. Wie fandest du denn die Fantastischen Tierwesen-Filme?
Ich weiß, da spalten sich die Geister, aber ich persönlich finde die Filme sehr schön. Mhm. Erstmal sind es natürlich auch wieder die Effekte und diese niedlichen Tierwesen, das muss man dem Studio ja lassen. Genau, ja. Die Niffler, aber auch die Mondkälber mit ihren riesigen Augen. Also da gibt es viele niedliche Tiere, wo man sich auch einfach in diese kleinen Sachen verliebt. Und ich finde auch die Vorgeschichte tatsächlich sehr interessant, weil das dieser Aspekt ist auch von Dumbledore, den man vorher noch nicht so kannte. Also in den Harry Potter Filmen sehen wir einmal Gellert Grindelwald, wo Tom Riddle, also Voldemort, ihn im Gefängnis besucht und fragt, wo der Elderstab ist, den er ja vorher geklaut hatte und Dumbledore gegeben hatte dann irgendwann, naja, besser gesagt im Duell verloren an Dumbledore. Und das dort in den Filmen nochmal zu sehen, auch mit guten Schauspielern, Johnny Depp fand ich genauso gut wie Mads Mikkelsen, der jetzt auch super auf die Rolle passt, meiner Meinung nach. Und da in Kombination mit Jude Law nochmal diese Chemie zwischen den beiden zu sehen, diese Vergangenheit von Dumbledore, die man so in den Büchern ein wenig wegignoriert, auch vielleicht die schwule Neigung oder einfach die Familiengeschichte mit der verstorbenen Schwester, dem Konflikt zwischen ihm und Aberforth. All das nochmal auf der Leinwand zu sehen, fand ich sehr, sehr schön, weil wir treffen Dumbledore, da ist er vielleicht 110, 120, man weiß es nicht genau. Und es ist natürlich ein gestandener alter Zauberer mit Konflikten aus der Vergangenheit, die immer irgendwie Harry Potter zu beeinflussen scheinen, wie man das dann auch von Aberforth hört sozusagen. Du bist immer noch seine Marionette oder diese Abneigung, die man da noch gar nicht greifen kann, da noch vorher mal zu entdecken, das finde ich sehr, sehr schön.
Ellen, im Vorgespräch hast du auch öfter mal das Thema Blackwashing angesprochen in Filmen und Serien. Magst du mal kurz erklären, was damit gemeint ist, vielleicht mit einem Beispiel?
Na klar, das kann ich gerne machen. Zum Beispiel, dass Ariel jetzt als Schwarze dargestellt wird, das ist nicht, dass ich damit ein Problem hätte, sondern ich finde einfach, Ariel ist wie Harry Potter oder Ronald Weasley, jemand, den wir uns im Kopf wirklich halt mit knallroten Haaren, grüner Fischflosse und halt hellerer Haut vorstellen. Und ich finde, wenn Disney schwarzen Schauspielern eine Fläche bieten möchte, was ich auch wirklich sehr, sehr gut finde, dann sollten die Schauspieler so gewürdigt werden, dass sie auch eigene neue Rollen geschrieben bekommen. Dass es dann halt nicht Ariel ist, sondern oder nicht eine schwarze Tinkerbell, sondern eine neue Figur, die nochmal neue Eigenschaften hat und irgendwie alles so viel schöner macht und nicht, dass die Schauspieler auch unter diesem psychischen Druck von der ganzen Welt stehen, dann einfach nur der Abklatsch zu sein, der nicht auf die Beschreibung
passt. Richtig, und ich glaube, der Film ist auch nicht so erfolgreich, ne?
Nee, also es ist bestimmt super gemacht mit CGI und allem, aber das zerstört natürlich das, was wir von damals kennen. Und dann halt auch nochmal der Aspekt bei Netflix, dass die das da auch machen, zum Beispiel in Bridgerton, ist ja Queen Charlotte. Ganz genau. Wer es nicht weiß, Queen Charlotte ist Deutsche. Tatsächlich in der echten historischen Geschichte ist es nämlich Charlotte von, ich weiß nicht mehr genau.
Die war bestimmt nicht schwarz.
Die war bestimmt nicht schwarz.
Nee, in der Serie sind ja alle.
Genau, da ist natürlich nicht so viel detailgetreu, aber Netflix bringt ja auch bald eine Serie zu Kleopatra raus.
Ah, okay.
Aber dokumentarisch angelehnt. Und natürlich dann nur auf wirklichen Fakten basierend. Und Kleopatra ist da schwarz. Und Kleopatra ist die letzte Herrscherin der mazedonischen Ära gewesen in Ägypten. Bedeutet, sie hat ihre Wurzeln in Griechenland und war definitiv nicht dunkelhäutig, hat nicht mal ägyptisch gesprochen tatsächlich. Und das ist natürlich dann einfach falsche Vermittlung von historischen Fakten.
Genau. Das denke ich mir nämlich auch, weil ich habe mit meinem Freund auch schon darüber diskutiert. Ich sage immer, das ist ja schön und gut und ich kann auch verstehen, wo das herkommt. Jetzt mit Queen Charlotte, die Serie kam ja letztens erst, also nur über die Queen, die Geschichte. Und dann habe ich noch, die war noch nicht wirklich schwarz, oder? Und dann fing ich so an zu überlegen und dachte, wie war das jetzt in echt? Und alle, die jetzt damit halt aufwachsen, ja, das soll ja auch Normalität sein, aber dann muss man irgendwie auch noch mal kurz erwähnen, rein geschichtlich war das anders.
So in Fantasy sollen sie das gerne machen, das stört die wenigsten, wenn sie dann mit eigenen Rollen gewürdigt werden. Ich finde, in historischen Adaptionen sollte man immer detailgetreu bleiben. Gut, bei Bridgerton kann man vielleicht noch mal ein Auge zudrücken, weil es da auch eher der entertainende Faktor ist. Aber jetzt zum Beispiel diese Cleopatra-Netflix-Doku, ich finde, das ist halt wirklich...
Es sorgt für Verwirrung.
Genau, Medien sind halt so beeinflussend. Das weiß jeder, wenn man irgendwie jüngere Geschwister oder jemand in der Familie hat, der noch ein bisschen kleiner ist und schon länger mit TikTok aufwächst, was die manchmal glauben, was wahr ist. So, das ist so.
Gab es da nicht auch mal irgendwie so ein Beispiel aus der Werbung früher? Die Milka-Kuh, wo kommt die Milch her? Von der lila Milka-Kuh?
Genau,
oder so?
Die Kühe sind lila.
Genau, da gab es doch auch schon vor Ewigkeiten sowas. Das zeigt, wie
Medien
wenn man, beeinflussen.
Und jetzt spielen halt die ganzen großen Streaming-Anbieter darauf, dass sie woke sind sozusagen und schwarze Schauspieler einsetzen, was sie, finde ich, gerne machen könnten. Mhm. Aber sie fangen auch an, falsche historische Fakten zu vermitteln, was natürlich auch nochmal für die jüngere Generation, die sich dessen noch nicht bewusst ist, natürlich sehr verwirrend ist.
Ja.
Wie siehst du das, Lisa? Also können Stoffe zu Tode adaptiert werden?
Jein. Also ich habe auch gleich an die Harry-Potter-Welt gedacht, die ist ja einfach unglaublich groß und daraus können total gute Spin-offs entstehen und Adaptionen jeglicher Art, aber die Grundgeschichte mit den Grundfiguren, die muss ich jetzt auch nicht nochmal in der Serie haben, ehrlich gesagt. Da bin ich gespannt einfach, wie sie es machen, aber wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, da gibt es so viele andere Figuren, die spannend sind, die man vorstellen kann, die eine Geschichte haben. Die Geschichte Harry Potter ist ja noch gar nicht so alt und vielleicht ist der Zeitpunkt ein bisschen früh. Dass es irgendwann ein Remake gibt, klar, das ist ja auch gang und gäbe, aber da müssen ja wirklich viele Jahre ins Land gehen, ne?
Das habe ich mir halt auch gedacht, dass es ja auch irgendwie eine Generationsgeschichte ist. Die späteren Generationen, die haben ja vielleicht gar nicht mehr diese starke Bindung zu den jetzigen Harry Potter Filmen. Und wenn du denen sozusagen die Stoff wieder schmackhaft machen willst, kannst du das natürlich mit einer Neuverfilmung machen. Also es gibt ja auch viele Neuverfilmungen. Mord im Orient Express, die ganzen Geschichten da mit dem Hercule Poirot.
Habe ich jetzt übrigens letztens gesehen.
Ah,
auch Tod auf dem Nil?
Nee, den haben wir nicht noch hinten dran gehängt, aber
das,
ich habe gesagt, ich muss noch ein paar Klassiker aufholen.
Ja, das ist genau. Der zweite Teil, da spielt ja auch Gal Gadot kurz mit.
Also. Den hast du ja mal verrissen, ne?
Ja, ich fand das Original da besser, deswegen war es vielleicht kein gutes Beispiel, aber es gibt sicherlich auch Filme, die in ihrer ersten Verfilmung nicht besonders toll waren. Ich weiß nicht, im Westen nichts Neues wurde in den 30ern auch schon mal verfilmt. Und jetzt natürlich nach, gut, fast 100 Jahren später, mit ganz anderen technischen Möglichkeiten. Und aber selbst Titanic wurde, glaube ich, 3-4 Mal verfilmt, was viele nicht wissen. Also lange auch schon vor James Cameron. Das waren allerdings keine besonders sehenswerte Verfilmung, eben weil auch so ein bisschen die technischen Grundlagen noch nicht so entwickelt waren wie heute. Deswegen kann natürlich der Lauf der Zeit dann auch für bestimmte Stoffe auch von Vorteil sein, weil man bestimmte Effekte einfach heutzutage und vielleicht auch in 10, 15 Jahren viel besser umsetzen kann. Lisa, dann gib uns gerne noch mehr Inputs zu deinen Gedankengängen.
Ich habe letztens das erste Mal Van Helsing gesehen und fand den auch total klasse. Also ich gehe jetzt mal mehr so auf die einzelnen Figuren ein, dass die Figuren an sich ja nicht langweilig werden. Dracula und Frankensteins Monster, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und der Werwolf in dem Film zum Beispiel, die da ja so ein bisschen vereint wurden. Das sind Figuren, die kann man immer wieder neu aufbereiten. Unter anderem auch für die Geschichte Sherlock Holmes. Ich glaube, das war ja, ich weiß gar nicht wann, 1800 irgendwas ein Buch.
Ja.
Ich dachte ja, peinlicherweise, dass es den echt gab und war dann ganz traurig, als ich herausgefunden habe, dass das schon immer eine Romanfigur war. Genau, da gibt es ja auch schon mehrere Verfilmungen und ich glaube, die mit am bekanntesten sind uns jetzt wahrscheinlich die mit Robert Downey Jr. Dann sind einige Serien entstanden wie Elementary mit Lucy Liu und Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman aus Herr der Ringe. Die finde ich einfach großartig. Also in Elementary ist ja Watson eine Frau. Finde ich total gut, aber auch die beiden aus Sherlock. Ich meine, die Grundgeschichte, da lässt sich auch viel draus machen. Es ist halt ein Detektiv mit seinem Assistenten und was man da an Fällen lösen kann, das kann man ja immer wieder neu interpretieren, finde ich einfach großartig. Es gab auch schon mal eine Serie in den 80ern, die Sherlock Holmes Serie, die lief 10 Jahre, die kenne ich aber nicht. Also das wurde schon 1000 Mal adaptiert und wieder Kinderfilme gibt es, Zeichentrickserien, Spielfilmserien für Kinder. Ich habe nämlich als Kind Sherlock Holmes geschaut. Also ich finde, daraus kann man super viel machen und da bin ich ein großer Fan von diesen ganzen Interpretationen.
Auf jeden Fall. Also mein Fundus bei den Sherlock Holmes Serien ist nicht so groß wie deiner, aber ich bin ein großer Fan der Serie Sherlock selbst und da finde ich das halt einfach so schön. Ich hatte ein paar der Originalgeschichten gelesen, teils freiwillig, teils im Englischunterricht, damals im Abitur. Und die Serie Sherlock nimmt ja genau diese alten Geschichten, die damals schon geschrieben wurden und setzt sie einfach nur in die Neuzeit. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wie gut dieser Ansatz dann doch gelungen ist, eine Geschichte wirklich aus dem 18. Jahrhundert oder ein wenig später komplett in diese Neuzeit zu setzen mit politischen Intrigen und der weiteren. Das ist wirklich sehr gelungen.
Ja. Ja, und dann gibt es ja noch mehr, ne? Die Bande aus der Baker Street. Und da gibt es so viele Sachen noch, die man, also so viele Spin-offs. Also bietet sich einfach auch an bei der Geschichte.
Ich hatte gehört, dass früher zum Beispiel auch in Bezug auf Herr der Ringe gesagt wurde, ja, bevor es die Trilogie gab, die weltbekannte, dass das überhaupt gar nicht verfilmbar sei, weil der Stoff viel zu komplex ist. Und das hat man, glaube ich, auch über Dune gesagt. Und gibt es für dich, Lisa, auch Bücher, die vielleicht gar nicht verfilmbar sind, wo du es dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst? Oder gibt es sowas gar nicht?
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendwas nicht möglich ist. Wie du schon sagtest, es hieß, das sei nicht verfilmbar. Mittlerweile hat es ja funktioniert wunderbar. Die technischen Möglichkeiten des Films haben sich ja in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Und dadurch gelingt es Verfilmungen ja immer besser, Elemente des literarischen Originals in die Mittel des Films zu übersetzen. Zum Beispiel Dune, hast du ja gerade auch genannt, der ist ja 21 erschienen. Und das Buch ist aber schon von 65.
Dune wurde tatsächlich schon in den 80ern das erste Mal verfilmt von David Lynch, aber sehr, sehr stark abgespeckt und auch sehr, sehr frei interpretiert. Der ist auch total gefloppt, deswegen war es ein gewisses Risiko.
Ja, ich glaube aber auch, dass das vielleicht so ein bisschen die Herausforderung für die Filmemacher ist, ne? Das nochmal aufzugreifen mit den Mitteln, die man jetzt hat. Und das wird immer so weitergehen. Deswegen glaube ich, gibt es da keine Grenzen.
Ja, sehe ich auch so.
Das sehe ich an der Stelle auch auf jeden Fall wie ihr beiden. Also es ist halt wirklich immer eine Frage der Technik und auch der Regisseure und der Studios zu entscheiden, wann ist die Zeit gekommen, dieses Buch zu verfilmen. Das ist natürlich dann immer im Auge des Betrachters. Die kennen sich ja natürlich selbst am besten mit der Technik aus. Und ich finde, das haben wir ja auch im Laufe der Filme, die wir jetzt schon kennen, immer gesehen, dass auf gewisse Techniken gewartet wurde, bis man das auch wirklich umgesetzt hat. Zum Beispiel bei Star Wars im ersten Teil, also für die meisten dann Teil 4 mittlerweile ja, gab es eine Szene mit Jabba the Hutt, die es damals gar nicht gab, weil George Lucas gesagt hat, dass er die nicht mit in den Film bringen möchte, bis die Technik so weit ist, dass das auch halbwegs vernünftig aussieht. Und die wurde dann 15 Jahre später erst in den Film reingefügt. Damals im Kino also gar nicht zu sehen. So kann man natürlich auch handhaben, aber manchmal ist es natürlich besser, einfach zu warten, bis die Technik allgemein weiter ist und nicht vorher etwas Halbes zu produzieren und es dann zu ergänzen. Ist natürlich immer in den Händen des Studios und der Regisseure. Ich würde aber auch auf jeden Fall zustimmen, dass jedes Buch ab einem gewissen Zeitpunkt auch verfilmbar ist.
Und notfalls, wie gesagt, eine Serie, wenn es wirklich ganz komplex ist, dann Serien als Format ist ja heutzutage viel mehr angesagt, als es vor 10, 20, 30 Jahren war. Also heutzutage gibt es ja viel mehr Serienschauer, die wirklich auch bingen, so wie du das ja machst, wie wir in deiner Einführung erörtert haben. Ja. Gerne auch mal 20 Folgen pro Nacht, wenn die Zeit dafür da ist.
Serien also das, mit guter Geschichte können ein Suchtfaktor werden. Oh ja. Ich glaube, da stimmen mir viele zu.
Ja. Ich glaube, der Serienhype, ich meine, das ist ja wirklich so ein Phänomen, nicht diesen Jahrzehntes, also es fing gleich mit Sopranos schon an, Ende 90er, Anfang 2000er. Dann ging das wieder so ein bisschen unter und dann stieg es wieder auf mit Breaking Bad.
Genau, das ist auch vielleicht so ein bisschen dieses Phänomen Cliffhanger, was vielleicht damals gar nicht so richtig benutzt wurde. Also wenn ich anfange zu bingen, dann denke ich mir nicht, ich gucke jetzt heute 25, 20 Folgen, sondern ich denke mir, ich möchte ein wenig weiterschauen und nach jeder Folge denke ich mir, ich muss mehr wissen. Ja. Es muss weitergehen, los nächste. Und das geht dann die ganze Zeit so weiter, bis man da vielleicht doch mal um 2 Uhr nachts hängt und sich so denkt, oh, ja, 20 Folgen später mache ich jetzt vielleicht nochmal einen Cut, aber man ist im Gedanken schon in den nächsten Folgen. Und das ist halt einfach so, auch so, das kommt von diesen Plot-Twists und Cliffhangern, dass die einen einfach reizen, die ganze Zeit weiterzumachen.
Ja, das ist ein Phänomen unserer Zeit. Mal gucken, wie das weitergeht auf jeden Fall. Gibt es denn, Ellen, Bücher, die du gerne verfilmt sehen würdest, aber wo es aktuell noch keine derartigen Pläne gibt? Und was wäre dir da besonders wichtig?
Ja, also das ist jetzt mal kein richtiges Buch, sondern es ist ein Manga, der auch schon mal als Serie adaptiert wurde. Der heißt Promise Neverland und da muss ich sagen, die erste Staffel war genial und perfekt auch von den Mangas abgeleitet und in der zweiten Staffel haben sie sich dann komplett verirrt. Es fehlen Characters, die, wie ich das auch schon vorhin in der Folge meinte, die Charakterentwicklung beeinflussen. Das fehlt alles, da ist sehr viel auf einmal anders, auch ein komplett alternatives Ende, wie zum Beispiel jetzt bei Tintenherz. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil das wirklich eine Storyline mit großem Potenzial ist. Und da würde ich mir wünschen, dass die entweder nochmal gezeichnet oder auch mit echten Menschen verfilmt wird. Beides ist möglich mit dieser Storyline. Und was mir dann einfach wichtig wäre, ist, dass das Menschen produzieren, die auch wirklich dahinter stehen, die das nicht unbedingt machen für den nächsten Paycheck, sondern die sagen, ich liebe diese Geschichte, ich möchte die auf die Leinwand und den Menschen näher bringen. Und dass dann auch ein Studio dahinter steht, was die Schauspieler, Regisseure, Akteure, alle anderen unterstützt und das auch gut umsetzt mit denen.
Vielleicht magst du in 3 Sätzen oder wie viele du auch immer brauchst erklären, worum es in der Serie geht. Und ist das jetzt als Anime produziert worden oder mit echten Menschen?
Genau, das ist als Anime produziert worden. Und man kann nicht viel über die Serie sagen, ohne schon den Großteil vorwegzunehmen. Okay. Ich kann es aber mal bestmöglich versuchen. Es geht um Waisenkinder, die in einem Heim aufwachsen mit ihrer Mutter. Also die Heimleiterin, die von allen immer liebevoll nur Mutter genannt wird. Und die Kinder müssen in diesem gewissen Areal bleiben und dürfen nicht weiter, leben da aber sehr glücklich und sind alle sehr happy und eigentlich nur traurig, wenn sich mal wieder ein Geschwisterchen verabschiedet, das sich dann auch leider nie wieder zurückmeldet. Und irgendwann geht es dann um diesen Erkundungsdrang, was ist eigentlich hinter unserem Waisenhaus?
Ah ja.
Und sie entdecken vieles, was sie nicht erwartet hätten. Und das wird eine Coming-of-Age-Science-Fiction-Story, die man an manchen Ecken und Enden nicht erwartet hätte, dass es so passiert, wie es dann auch wirklich passiert.
Ich habe als Jugendliche mal das Buch Fremdküssen gelesen und ich habe mich köstlich amüsiert. Ich dachte ganz schnell, Mann, den will ich im Kino sehen. Also worum geht's? Ganz kurz gesagt, da arbeitet eine junge Frau, so Anfang 30. Die arbeitet beim Radio und die hat Pech in der Liebe und im übrigen Leben auch. Aber sie hat gute Freunde und die werden im Laufe des Buches immer zahlreicher. Naja, mit ihrem besten Freund möchte sie auf jeden Fall einen Swingerclub eröffnen, weil es den so im Umkreis von Watzelborn, ich glaube, das ist in Hessen, nicht gibt. Der Roman ist sehr albern und abstrus. Darauf muss man halt auch Lust haben. Jede Figur hat ihre Eigenheiten und wird dadurch sehr liebenswert. Es wird aber nicht sehr in die Tiefe gegangen, was so die Charaktere angeht. Ja, das sind eher so Slapstick-ähnliche Episoden. Und ich habe früher immer gedacht, das möchte ich mal als Film sehen. Aber heute weiß ich nicht, ob das nicht nur einfach, ja, es wäre eine ganz nette Komödie vielleicht, aber ich glaube, das würde mich nicht so abholen. Aber ich schaue ja auch generell eher weniger Komödien und lustige Serien als düstere Sachen. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, und als Serie, nee, sehe ich auch irgendwie nicht.
Ist das ein deutsches Buch? Wenn ja, dann würde ja die Gefahr bestehen, dass Til Schweiger da leider mitwirkt. Also es wäre ganz gut, dass es...
Oder Matthias Schweighöfer.
Ja, das wäre noch erträglich, glaube ich. Wunderbar, ihr habt's gehört, unsere neue Standuhr, die wir vom Set der letzten Staffel Stranger Things gestohlen haben, hat geläutet. Das heißt, wir sind am Ende der Diskussion angekommen. Es war mir wie immer ein Fest, mit euch zu diskutieren und auch ich habe wieder viel dazugelernt. Es war auch mal ganz angenehm, dich, Lisa, und unseren Gast Ellen reden zu lassen, mich auf die Moderation zu beschränken und mich ein bisschen zurückzunehmen. Und Ellen, du hast dich für die Teilnahme an weiteren Folgen beworben mit deiner Performance.
Das freut mich zu hören.
Mhm. Genau, und bevor wir die Folge mit einem Serientipp von Lisa beschließen, sage ich schon mal Arrivederci oder wie Brad Pitt es sagen würde.
Arrivederci.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Mein heutiger Serientipp, der ist diesmal ganz losgelöst von unserem Oberthema. Ich bin da nämlich drauf gekommen, weil ich mir die Serie gerade selbst einmal wieder anschaue, und zwar der Tatortreiniger. Das ist eine deutsche Comedy-Fernsehserie des Norddeutschen Rundfunks mit Bjarne Mädel als Tatortreiniger Heiko Schotte, genannt Schotti, in der Hauptrolle. Die Serie wurde 2011 bis 2018 ausgestrahlt. In dieser Zeit entstanden 7 Staffeln und insgesamt 31 Folgen, also gar nicht so viel. Der Tatortreiniger Heiko, also Schotti, beseitigt in Hamburg und Umgebung als Gebäudereiniger mit Spezialisierung zum Tatortreiniger Spuren des Ablebens von Menschen an Tatorten. Also wie er gerne auch sagt, er gehört zur Spube, zur Spurenbeseitigung. Also es handelt sich nicht um eine Krimiserie, vielmehr wird die Arbeit des Tatortreinigers auf eine humorvolle Weise vorgeführt, dabei spielen die Kriminalfälle nur eine untergeordnete Rolle. Der Schwerpunkt liegt auf kammerspielartigen Szenen mit viel Situationskomik. Schatti trifft auf ihm völlig fremde Hinterbliebene und Bekannte der Mordopfer, in einigen Folgen auch die Täter selbst oder die Geister der Opfer. Und dies in jeweils mehr oder weniger bizarren Situationen. Ein Beispiel im Labor eines Hightech-Startups, wo eine Roboter-Sexpuppe, die vorher den tödlichen Sexunfall und damit Schottis Auftrag verursacht hatte, ihn mittels ihrer künstlichen Intelligenz in ein Gespräch über Gefühle verwickelt. Schotti ist kein gebildeter, aber ein durchaus intelligenter Mann und meistert die jeweilige intellektuelle Herausforderung durch Aufgeschlossenheit und Neugier. Die Folgen sind mit einer Länge von ca. 30 Minuten ein unterhaltsamer Snack für zwischendurch, würde ich es mal beschreiben. So nebenbei laufen lassen ist schwierig, man muss den Snack schon aufmerksam genießen und sich in die jeweilige Geschichte reinziehen lassen. Ich kann immer laut über diese Art von Humor lachen. Ich mag aber auch einfach Bjarne Mädel gerne und als Schotti ist er großartig. Die Serie läuft derzeit auf Netflix.